Karlsruher Beiträge zur Klimaforschung.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Karlsruher Beiträge zur Klimaforschung. Zu Gast ist heute Frau Kim Stadelmeier. Sie ist Doktorandin am Institut für Meteorologie und Klimaforschung im Department Troposphärenforschung. Thematisch geht es heute um Permafrost in Frankreich während des letzten glazialen Maximums und um regionale Klimasimulationen. Was genau diese Zeit auszeichnet und warum Frankreich im Fokus ihrer Forschung steht, erzählt uns Frau Stadelmeier im Laufe des Gesprächs. Mein Name ist Joshua Bayless. Bei mir im Podcast ist heute Kim Stadelmeier. Sie ist Doktorandin am Institut für Meteorologie und Klimaforschung im Department Troposphärenforschung. Ich sage erstmal herzlich willkommen, Frau Stadelmeier.
Dankeschön, hallo.
Hallo. Wir sprechen heute um Permafrost in Frankreich während des letzten glazialen Maximums und regionale Klimasimulationen. Ich glaube, da sind jetzt für mich zumindest, bevor ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, viele Wörter drin, die man nicht kennt oder die ich nicht kannte. Aber das wird sich glücklicherweise, glaube ich, auch während und nach dieser Folge für die Zuhörenden geklärt haben. Ich würde sagen, wir beginnen vielleicht einfach damit, dass Sie sich sehr gerne und Ihr Forschungsgebiet vorstellen.
Ja, gerne. Ich beschäftige mich mit dem Klima der Vergangenheit, das heißt auch Paläoklima und das letzte glaziale Maximum, was Sie ja gerade erwähnt haben, das ist sozusagen ein Teil davon. Und das mache ich, also ich beschäftige mich mit dem Paläoklima mit Hilfe von globalen und regionalen Klimamodellen.
Dann bleibe ich zumindest direkt erstmal beim Wort Paläoklima hängen. Und das scheint ja auch ein sehr wichtiges Stichwort zu sein. Was genau kann man denn darunter verstehen, wenn wir es jetzt ein bisschen runterbrechen?
Also Paläoklima ist sozusagen das Fachwort für das Klima der Vergangenheit. Mhm. Das heißt, es ist immer das Klima auf der Erde, das schon vergangen ist. Mhm. Damit meint man aber nicht die letzten 10 Jahre, sondern es geht schon viel weiter in die Vergangenheit. Also üblicherweise fängt es so an bei die letzten 2000 Jahre, kann man sich angucken. Man kann aber auch noch viel, viel weiter zurück in die Vergangenheit gehen, nämlich bis zur Entstehung der Erde, also 4,5 Milliarden Jahre. Und innerhalb von dieser riesigen Zeitspanne hat sich das Klima auf der Erde eben schon sehr viel verändert. Es gab mal sehr warme Phasen, sehr kalte Phasen, trocken und feucht. Also es hat sich schon wirklich sehr viel verändert. Und das kann man sich eben, das ist der Bereich des Paläoklimas, dass man sich diese verschiedenen Zeiten anguckt.
Also wenn ich es richtig raushöre, Zeiten, die wirklich schon länger, wirklich viel länger zurückliegen.
Genau, ja.
Einer dieser Zeiten dann ist dann eben so ein glazialer Maximum.
Genau, das letzte glaziale Maximum, das ist auch eine Zeit davon. Das ist ja im Prinzip noch gar nicht so lange her, wenn man auf dieser geologischen Zeitskala unterwegs ist. Also wenn man sich vor Augen hält, ich könnte auch 4,5 Milliarden Jahre in der Vergangenheit gucken und untersuchen, das letzte glaziale Maximum, das war vor 20.000 Jahren. Ja, also schon eine Weile weg, aber ja. Für uns dann gar nicht so weit weg. Das ist die Zeit der Jungsteinzeit. Also es gab zum Beispiel schon auch Menschen in Europa, aber auch noch Mammuts, also um diese Zeiten einzuordnen.
Ist das ist das dann auch ein Grund, warum es so interessant ist, gerade das letzte glaziale Maximum anzuschauen? Oder wie kam es dann dazu, dass Sie sich eben für diese Periode entschieden haben, sich damit intensiv zu beschäftigen?
Ja, das ist auf jeden Fall ein Grund. Also dadurch, dass es noch nicht so lange her ist, sind die Daten, die Geologinnen und Geologen auswerten können, noch relativ gut erhalten. Also vielleicht vergleichbar, wenn man jetzt sich mit dem Klima von heute beschäftigt, hat man eben Glück, dass es Satellitenmessungen und Wetterstationen, Bojen gibt, die alle das Wetter und die Klimaparameter aufnehmen und messen. Das ist natürlich, vor 20.000 Jahren gab es diese ganzen Geräte noch nicht, aber da haben wir eben Spuren, die das Klima hinterlassen hat, und die können wir je weiter die weg sind oder je weiter die in der Vergangenheit sind, desto schwieriger wird es manchmal auch, die auszuwerten. Das heißt, da gibt es viele, die zu dieser Zeit vorhanden sind.
Das glaube ich, dass das total spannend ist. Wie kann man sich denn diese Spuren konkret vorstellen? Ich denke, es ist jetzt nichts
unbedingt Oberflächliches, was man gleich sieht? Also wie findet man vielleicht diese und wie sehen sie aus, wenn es die jetzt wirklich auch noch gibt?
Ja, die gibt es auf jeden Fall noch und manche von denen kann man tatsächlich auch einfach so sehen. Also Geologinnen und Geologen sind da total findig, würde ich sagen. Also die können aus ganz, ganz viel, was wir auf der Erde haben, können sie ableiten, wie die Temperatur, der Niederschlag oder auch die Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre waren. Typische Beispiele sind Eisbohrkerne, die sind jetzt nicht so leicht einfach so zu sehen, aber auch Baumringe zum Beispiel, da kann man sich ganz gut ableiten, ob das Klima wärmer war und feuchter, als ob also zum Beispiel der Baum gut wachsen konnte oder nicht.
Und also an der Anzahl der Ringe dann in diesem konkreten Beispiel oder?
An der Dicke der Ringe vor allem.
An der Dicke, ah, okay.
Also wenn der Baum sehr gut wachsen konnte, dann ist er eben schneller, breiter geworden und dann ist ein Baumring, der zu einem Jahr gehört, breiter.
Okay.
Genau. Und ein anderes wichtiges natürliches Klimaarchiv, so heißt das dann nämlich, ist LÖS. Also gerade für mich ist das, für meine Arbeit ist das ein wichtiges Klimaarchiv. Das ist im Prinzip ein Bodentyp. So ganz feinkörnige Sedimente sind das, alter Staub, der sich abgelagert hat. Und das ist tatsächlich was, was man so mit dem bloßen Auge sehen kann, weil sich der zu sehr trockenen Zeiten zu Lösswänden aufgestapelt hat. Und da gibt es zum Beispiel hier in der Nähe, in Nussloch bei Heidelberg, eine Lösswand, die 17 Meter hoch.
17 Meter?
Genau. Wow. Und da hat in dem letzten glazialen Maximum gab es so viel Staub in der Atmosphäre, dass sich da eben an diesem Ort das so hoch stapeln konnte. Und 17 Meter ist schon hoch. Es gibt aber auch Lösswände in China, die sind mehrere hundert Meter hoch.
Also und sind tatsächlich erhalten bis heute?
Genau.
Ja. Wow. Das ist beeindruckend, weil wenn ich das jetzt einfach so höre, dann stelle ich mir irgendwie was Bröseliges tatsächlich vor. Aber dass die so lange auch bei Wind und Wetter halten. Also da glaube ich, werde ich auch, wenn ich die Zeit habe, China ist jetzt ein bisschen weit, aber vielleicht Richtung Heidelberg gehen.
Ja, das muss doch, schafft man es vielleicht.
Ja, ja, genau. Okay, ja, spannend.
Ja, es gibt auch noch andere Spuren vom letzten Glazialmaximum, die vielleicht weniger sind, um davon Temperatur oder Niederschlag abzuleiten, aber vielleicht trotzdem ganz interessant zu hören, nämlich auch hier im Schwarzwald. Also während des letzten glazialen Maximums, da war es eben sehr viel kälter. Also die Zeit ist definiert als die Zeit, wo das letzte Mal die ganzen Gletscher und Eismassen so groß waren wie seitdem nie wieder. Ja, das heißt, es gab eben sehr große Eisschilde, bis Norddeutschland sogar. Also es gab Skandinavien und Norddeutschland war von Eis bedeckt, aber auch der Schwarzwald. Also da gab es kein Wald wie heute, sondern einen großen Gletscher. Wow. Und so war auch der Feldberg von Eis bedeckt. Oder es gab den Feldberggletscher. Und das ist auch der Grund, wieso der Feldberg nicht so spitz zuläuft am Gipfel, sondern wieso der so ein bisschen eine abgeflachte Spitze oder einen abgeflachten Gipfel hat. Und der Titisee und der Schluchsee, die sind auch zur Zeit des letzten glazialen Maximums entstanden. Das sind alte Gletscherseen.
Wow. Also wie man raushört, gerade beispielsweise mit den Bergen oder so, die Spuren sind wirklich auch sichtbar, sind um uns herum. Man muss es eben vielleicht nur wissen. Also ich kannte jetzt die Verbindung auch jetzt nicht zum Titisee, aber dann sieht man, glaube ich, auch seine Umgebung mit ganz anderen Augen. Und das leitet mich auch gerade auf den nächsten Punkt ein bisschen hin. Wenn wir das ein bisschen jetzt auf die Gegenwart versuchen einzuordnen, weil, wie Sie sagten, das ist ja sehr, sehr lange her. Warum wirklich dann auch ein bisschen natürlich salopp gefragt, weil das lohnt sich natürlich, sich immer mit der Vergangenheit zu beschäftigen, aber warum ist es denn gerade so relevant und spannend, eben das Paläoklima zu erforschen, wenn wir gerade auch einen Blick auf die Gegenwart werfen? Also was können Sie auch mit diesen Forschungsergebnissen machen? Natürlich zum einen, wie wir gerade gehört haben, die Vergangenheit besser verstehen, aber gibt es da auch die Schnittstelle für beispielsweise zukünftiges Handeln oder Verständnis?
Auf jeden Fall, ja. Also es ist nicht nur die Neugier, die weshalb es gut ist, das Paläoklima sich anzugucken, sondern es kann zum Beispiel auch helfen, die aktuellen Klimaentwicklungen einzuordnen. Also wir haben ja jetzt den menschengemachten Klimawandel, die Temperaturen steigen an im globalen Durchschnitt und auch die CO2-Konzentration. Und die Schnelligkeit, mit der das passiert, die ist halt wirklich enorm. Und auch wenn man, bis vor ein paar Jahren hatte ich das Gefühl, war Hieß es ja schon immer noch, naja, das Klima, das hat sich doch schon immer geändert, stimmt. Aber die Schnelligkeit, mit der das passiert aktuell, das erlebt man so in der Erdgeschichte. Eigentlich findet man das nicht. Und das heißt, diese ja, Besonderheit dieser aktuellen Situation, die zu verstehen und zu bemerken, da hilft eben das Paläoklima. Und für die Zukunft auch, dadurch, dass das Klima ja schon so unterschiedlich war in der Vergangenheit, kann man auch versuchen, Analogien in der Vergangenheit zu finden für die zukünftigen Entwicklungen. Also gibt es zum Beispiel Zeiten in der Vergangenheit, die, wo die Prozesse vielleicht ähnlich abgelaufen sind, ob die Arktis eisfrei ist oder nicht. Also können wir mit Hilfe der Vergangenheit abschätzen oder mit Hilfe bestimmter Perioden in der Vergangenheit abschätzen, wann die Arktis eisfrei wird. Ja, und da auch da bei sowas kann das Paläoklima helfen.
Das ist natürlich total wichtig und spannend. Und gibt es diese auch? Also Sie hatten ja gerade die Frage gestellt, ob man das dann eben so herleiten kann.
Also es ist im Moment noch Forschungsgegenstand. Es gibt sicherlich schon, also es gibt immer sehr viele Versuche, da bestimmte Analogien zu finden. Das ist nie perfekt, weil natürlich war das Klima nie genauso, wie wir es jetzt in 40 Jahren erwarten. Aber es gibt viele Studien, die sich genau damit beschäftigen. Und eine Sache wäre zum Beispiel vor 100.000 Jahren das letzte Interglazial, da so untersucht man eben die Arktis. Vor allem.
Okay. Ja, und von der Arktis kommen wir jetzt zu Frankreich. Ihr Forschungsschwerpunkt ist oder war ja oder war ist Permafrost in Frankreich während der letzten glazialen Maximums. Dann würde mich natürlich jetzt auch interessieren, warum gerade Frankreich, wenn wir beispielsweise natürlich auch hören, dass gerade in Richtung Heidelberg auch Spuren sichtbar sind. Wie haben Sie sich da genau geografisch, sage ich mal, eingegrenzt?
Ja, also es sollte um Permafrost im letzten glazialen Maximum gehen. Das war sozusagen die Themenauswahl, die ich hatte. Und dann ist Frankreich sozusagen die logische Folge, weil in Frankreich war die Frage, war da noch Permafrost zur Zeit des letzten glazialen Maximums oder genau nicht? Also gibt es nur bis Nordfrankreich Permafrost oder sogar bis zu den Pyrenäen bis Südfrankreich? Da gibt es Spuren, da sind sich die Geologen tatsächlich uneins, wie weit es in den Süden geht. Und wir wollten da mit unseren Klimamodellen, vor allem mit den regionalen Klimamodellen, auch uns in die Debatte einmischen sozusagen und auch mal gucken, ob die Klimamodelle das für diese Zeit zeigen können und ob wir da halt neue Erkenntnisse damit gewinnen können.
Und ich denke, das haben Sie auch, also gerade mit dem Stichwort Klimamodelle. Können Sie uns da mehr zu diesen Erkenntnissen sagen?
Ja, gerne. Also vielleicht ganz kurz noch zu den Klimamodellen. Also das sind Computerprogramme, die ein möglichst genaues Abbild des Klimasystems sind, und zwar übersetzt in physikalische Gleichungen. Und die unterteilen die Erde und die Atmosphäre in ein Gitter, und für jeden Gitterpunkt wird dann berechnet, wie sich die Temperatur, der Niederschlag, der Druck und noch ganz, ganz viel mehr jeweils immer verändert. Und bei den globalen Klimamodellen ist es gerade im Paläoklimabereich so, dass die Auflösung nicht sehr groß ist, also dass das Gitter oder jede Gitterbox ist eben sehr groß. Und bei den regionalen Modellen simulieren wir zwar nicht die ganze Erde und die ganze Atmosphäre, sondern immer nur eine bestimmte Region. Da wir uns jetzt aber eh nur Europa und Frankreich angucken wollten, machte uns das ja gar nichts. Und vielleicht, um so eine Vorstellung zu bekommen, so ein globales Klimamodell, so eine globale Simulation hat vielleicht eine Größe von Baden-Württemberg. Also ein Gitterpunkt hat dann eine Größe von Baden-Württemberg. Und bei einem Temperaturwert, genau. Und bei den regionalen können wir runtergehen auf ungefähr die Größe von Karlsruhe und dann natürlich die benachbarten Punkte auch. Also man kann sich schon vorstellen, es hat einfach eine etwas bessere Auflösung, und gerade wenn man Gebirge hat, kann man diese Gegebenheiten einfach viel besser darstellen, oder auch verschiedene Vegetationstypen, die können dann besser aufgelöst werden. Und da hat sich nämlich herausgestellt, dass wir mit den regionalen Klimamodellen auch beim Permafrost einen großen Vorteil haben. Die globalen Klimamodelle haben da Probleme, nicht nur für die Vergangenheit, sondern auch für heutzutage und für die Zukunft. Die sagen, es gibt viele verschiedene Klimamodelle, und die sagen auch leider sehr viel Verschiedenes, was es an Permafrost gibt. Ja, das heißt, da gibt es noch Forschungsbedarf, da ist die Unsicherheit immer sehr groß. Und wir konnten jetzt fürs letzte glaziale Maximum zeigen, dass der Permafrost eben sehr viel besser dargestellt werden kann mit einem regionalen Klimamodell. Mhm. Gleichzeitig konnten wir auch verstehen, dass die Winde eine ganz große Rolle gespielt haben, also die Dynamik in der Atmosphäre. Ja. Und zwar hatten wir zwei verschiedene Simulationen. Bei der einen hatten wir so eine ähnliche Bedingung wie heutzutage. Das heißt, ganz viel Wind von Westen, vom Nordatlantik, mhm. der dann immer sehr feuchte Luft nach Europa transportiert hat. Und das Modell oder die Simulation, die dann uns den Permafrost in Frankreich erklären konnte, der hatte ganz viel Wind von Norden und Nordosten. Das heißt, genau von da, wo damals das Eisschild war. Und dementsprechend ist dann die sehr, sehr kalte Luft bis nach Frankreich gekommen und hat da ja auch Permafrost ergeben. Mhm. Und gleichzeitig haben wir aber selbst mit diesen ganz kalten Bedingungen nur Permafrost in Nordfrankreich gefunden, nicht in Südfrankreich. Das heißt, da konnten wir die eine Gruppe von Geologen unterstützen und sind eher bei der anderen widersprochen
sozusagen. Ja, wow, aber wirklich sehr, sehr viele Ergebnisse und auch, sage ich mal, Datenmengen, die dabei rauskamen. Also auf jeden Fall, wie es für mich klingt, ein riesiger Erkenntnisgewinn.
Ja, auf jeden Fall.
Und gäbe es denn auch in der Region oder innerhalb Europas noch weitere Gebiete, die Sie reizen würden, die auch so zu betrachten?
Ja, also eigentlich habe ich jetzt, nachdem wir dieses Paper veröffentlicht haben, habe ich das Permafrost-Thema so ein bisschen abgeschlossen. Ja. Tatsächlich kann ich noch nicht ganz loslassen. Irgendwie haben wir noch so ein paar Ideen oder auch andere von unserem Projektteam. Mhm. Da geht die Arbeit immer noch so ein bisschen weiter. Wir haben inzwischen so ein ganz weites Paper noch veröffentlicht, ein kleineres. Aber tatsächlich geht es eigentlich gerade eher weg von Europa. Mhm. Und zwar habe ich ja vorhin gesagt, dass dieses Klimaarchiv LES für mich so wichtig ist.
Ja.
Also diese feinkörnige Sedimente.
Genau.
Und die, wie ja auch schon gesagt, gibt es nicht nur hier, sondern auch in China. Und es gibt so einen richtigen LES-Gürtel, der sich von Europa bis Asien zieht. Also von Europa übers Schwarze Meer, übers Kaspische Meer bis hin zum Himalaya.
Oh, wow.
Und da sind wir gerade auf der Suche nach einer neuen Region, wo wir wieder mit regionalen Klimamodellen eben hoffentlich mehr Werte schaffen können und neue Erkenntnisse ziehen können.
Aber das klingt auf jeden Fall spannend. Also gibt es dann vielleicht auch, sage ich mal, eine Forschungs- oder Dienstreise irgendwann nach China?
Wäre auf jeden Fall interessant,
ja. Das glaube ich. Ja, super. Das so viel auch zur Frage, was denn für Sie zukünftig ansteht. Da wünsche ich aber natürlich bei diesem Vorhaben ganz viel Erfolg, aber natürlich auch Spaß.
Dankeschön.
Und alles, alles Gute. Und würde mich dann auch sehr herzlich fürs Gespräch bedanken und für die Einsichten, Erkenntnisse, die Sie mit uns geteilt haben.
Ja, danke sehr. Danke Ihnen fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Damit kommen wir am Ende der heutigen Podcast-Folge Karlsruher Beiträge zur Klimaforschung an. Zu Gast war heute Kim Stadelmeier, Doktorandin am Institut für Meteorologie und Klimaforschung im Department Troposphärenforschung. Wir sprachen heute über die Permafrostverbreitung in Frankreich während des letzten glazialen Maximums. Wer mehr über die Forschung und Arbeit von Frau Stadelmeier erfahren möchte, kann gerne auf der Website des Instituts für Meteorologie und Klimaforschung Department Troposphärenforschung vorbeischauen. Diese lautet imk-tro.kit.edu. imk-tro.kit.edu. Diesen Link sowie einen zum ResearchGate-Profil sowie dem Paper von Frau Stadelmeier befinden sich auch in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Joshua Bayless. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Ausgabe Karlsruher Beiträge zur Klimaforschung.